Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Bildungsdoc, immer noch aus Berlin. Jetzt sitze ich hier zusammen mit der Marlene. Die ist zuständig für das Highschool-Jahr Classic USA. Und bevor ich jetzt weiter dich noch irgendwie vorstelle, was am Ende gar nicht stimmt, würde ich das Wort erstmal dich übergeben. Sag doch mal kurz was über dich.
Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Marlene Wiedersich. Ich bin bei GLS für das Highschool-Programm in den USA zuständig. Und zwar ein ganz spezielles Programm, nämlich das USA-Classic-Programm.
Wie unterscheidet sich das Classic-Programm von den anderen?
Es gibt ganz viele Unterschiede. Das USA-Classic-Programm ist ein sehr, sehr altes Austauschprogramm. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um den Kulturaustausch zu fördern. Es ist eine Art staatliche Förderung, die man in den USA bekommt. Das heißt, man zahlt keine Schulgebühren, auch die Gastfamilie bekommt keine finanzielle Unterstützung und von daher ist es relativ kostengünstig. Allerdings hat man keinen Einfluss darauf, wo man genau hinkommt und ob man jetzt in eine größere Stadt kommt oder eher in einen ganz kleinen Ort. Das ist für viele eine größere Herausforderung.
Das heißt, man wird quasi ins kühle Nass geworfen, man weiß nur, das geht nach Amerika und alles andere wird dann zufällig, also nicht zufällig, aber wird dann ohne sein Wissen entschieden.
Genau, richtig.
Und USA ist ja jetzt das, ich sag mal, beliebteste Ziel, wenn es zum Highschool-Jahr geht, oder?
Ja, zusammen mit Kanada, auf jeden Fall.
Zusammen mit Kanada. Hat sich das geändert? Also war das nicht mal nur USA oder?
Naja, also es hat sich vor 2 Jahren ungefähr, würde ich sagen, geändert. Als ich hier angefangen habe, sind nicht so viele Schüler in die USA gegangen. Da war das aber auch gerade, dass Trump Präsident geworden ist und darum die USA einen relativ schlechten Ruf eigentlich hatten. Und dadurch eben auch viel mehr Schüler dann lieber nach Kanada wollten. Mittlerweile wird das wieder besser. Kanada ist auf jeden Fall immer noch auf Platz 1, aber die USA, da steigt die Zahl jetzt langsam wieder.
USA, warst du selber in den USA ganz kurz? Persönliche Frage.
Ich war selbst in den USA, allerdings nicht für ein Highschool-Jahr.
Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an, ein bisschen mehr über das Highschool-Jahr selber zu quatschen. Ja. Chronologisch jetzt, wenn man auf das Ablauf oder auf den Ablauf von einem Highschool-Jahr guckt, fängt ja alles an mit der Vorbereitung. Was sind denn so besondere Sachen, die man beachten muss, wenn es jetzt um Thema USA geht? Ich sag nur Visum wahrscheinlich.
Ja, genau. Also zunächst mal ist es so, dass dieses Programm basiert eben auch sehr auf dem Engagement der Schüler und der Gastfamilien. Und die Bewerbung, die wir im USA-Classic-Programm haben, das ist eine Online-Bewerbung und das ist eine der umfangreichsten Bewerbungen von den Highschool-Programmen, würde ich sagen. Da kommen ganz viele Sachen rein. Erstmal muss man ganz viele Fragen beantworten über sich selbst, seine Motivation in 3 verschiedenen oder ich glaube 5 verschiedenen, auf 5 verschiedene Arten irgendwie ausdrücken. Da muss man einen Brief schreiben, die Eltern müssen einen Brief schreiben, ganz viele Unterlagen vom Arzt werden benötigt. Die ärztlichen Unterlagen, um darauf vielleicht noch mal ganz kurz einzugehen, das ist wirklich so der umfangreichste Teil. In den USA ist es nämlich ganz besonders, dass da so strenge Impfvorschriften gelten. Ne? Das heißt, wenn man jetzt die deutschen Standardimpfungen hat, muss man sich immer noch nachimpfen lassen. Auch wenn man eigentlich immun schon gegen die Krankheit ist, braucht man trotzdem eben diese 5 Polio-Impfungen zum Beispiel. Was aus ärztlicher Sicht nicht so viel Sinn macht. Ne? Aber genau. Es muss einfach, diese 5 Impfungen müssen einfach vorliegen, damit man eine Schule besuchen darf in den USA. Das heißt, Arztbesuche gehören da noch dazu. Dann muss man seine Zeugnisse übersetzen. Und man braucht Empfehlungen von Lehrern, von der Schule. Also es ist sehr, sehr umfangreich.
Dann nochmal zum Thema Visum zu kommen. Was für ein Visum beantragt man sich? Wie lange im Voraus muss es gemacht werden?
Also man beantragt ein J1-Visum. Das ist ein nicht sehr flexibles Visum, sage ich mal. Es ist immer ganz stark an die Programmdaten gebunden. Und das Programm, was man vor Ort in den USA macht, ist ja der Schulbesuch. Das heißt, das Visum gilt vom ersten bis zum letzten Schultag und man hat vor dem ersten und nach dem letzten Schultag 30 Tage lang Zeit, um im Land zu bleiben. Das Visum wird aber immer erstmal zu vorläufigen Daten ausgestellt. Das heißt, weil meistens, da komme ich vielleicht später auch noch dazu, zum Zeitpunkt der Visumsbeantragung die Gastfamilie und die Schule noch gar nicht feststeht. Das heißt, es stehen dann irgendwelche vorläufigen Daten im Reisepass und wenn man irgendwie einen Urlaub im Anschluss plant, ist es eben ganz wichtig zu wissen, dass das nicht die richtigen Daten sind, sondern dass eben die Schuldaten auch die Gültigkeitsdaten vom Visum sind. Und zur Beantragung, da bekomme ich irgendwann so anderthalb bis zwei Monate vor Abreise, bei der Sommerabreise ist es vielleicht noch ein bisschen früher, bekomme ich Originalunterlagen aus den USA, die bereite ich dann hier im Büro vor, gebe die weiter an die Eltern und die Schüler, dann muss ein Online-Antrag ausgefüllt werden, der ist auch sehr umfangreich, ein Konsulatstermin vereinbart werden und der muss dann auch persönlich wahrgenommen werden. Also es ist eine sehr umfangreiche Visumsbeantragung.
Also die Planung allgemein in USA ist die umfangreichste?
Sehr umfangreich, ja.
Aber lohnt sich, oder?
Es lohnt sich in jedem Fall. Ich finde, also ein ganz großer Pluspunkt an dem Programm ist schon auch, dass die Familien keine finanzielle Unterstützung bekommen. Und das ist immer sehr schön. Ich habe damals auch ein Highschool-Programm gemacht, wie gesagt, nicht in den USA. Aber bei mir war das eben auch so, dass die Familie keine finanzielle Unterstützung bekommen hatte. Und ganz oft bekomme ich dann eben auch die Frage, warum machen die Familien das? Warum entscheiden die sich dazu? Da gibt es verschiedenste Beweggründe. Aber also zum Beispiel wünschen die sich ein Geschwisterkind, wenn sie nur ein Kind haben ohne Geschwister. Oder in den USA haben sie vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit, nach Europa zu reisen und möchten sich dann die Kultur eben selbst ins Haus holen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Programm.
Ich glaube, das ist, was du gerade schon so angeschnitten hast, allgemein eher ein Vorteil, dass sie nichts bekommen dafür, dass sie quasi einen Austauschschüler aufnehmen, sondern die machen das auf freiwilliger Basis und dadurch sind die vielleicht offener, lockerer
allgemein. Auf jeden Fall. Und es sind häufig auch Familien, die das zum ersten Mal machen. Es sind eher Familien, die vielleicht einmal dann einen Austauschschüler oder eine Austauschschülerin aufnehmen und dann eben nicht mehr. Und das ist eben wirklich dann so der einzige Schüler oder die einzige Schülerin, die dann bei der Familie gewohnt hat. Während man zum Beispiel in Kanada sehen kann, da bekommen ja die Familien eine finanzielle Unterstützung. Und das heißt nicht, dass die das nicht freiwillig machen. Natürlich haben die auch Lust darauf, die werden ja dort auch überprüft. Aber die haben meistens permanent Austauschschüler da. Und da ist eben dieses besondere Anfangserlebnis dann natürlich nicht mehr so groß. Ja, es hat natürlich alles Vorteile und auch Nachteile. Also man muss sich auch erstmal auf den Austauschschüler dann einstellen, wenn der dann da ist. Man ist auch noch nicht so geübt darin. Und
wenn ich jetzt aus dem Flieger steige, die ganze Vorbereitung ist durch, alles erledigt. Ich bin jetzt in Amerika gelandet. und es geht jetzt los. Ich meine, man hat immer eine Woche Vorlauf oder so, bevor die Schule losgeht, circa?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich auch eine Spezialität, sage ich mal, im USA-Classic-Programm. Wir haben Familien, die sich ein halbes Jahr vorher dazu entscheiden, Austauschschüler aufzunehmen. Wir haben auch Familien, die sich ganz kurzfristig eine Woche vorher dazu entscheiden, jemanden aufzunehmen. Das heißt, 50, also sagen wir mal so, vom 1.8. bis zum 31.8., wenn wir jetzt von der Sommerausreise oder von den Sommerabreisen ausgehen, da ist der Abreisezeitraum, da muss man sich bereithalten. Und es ist wirklich so, dass 50% ungefähr erst nach dem 1.8. Ihre Gastfamilieninfos und Schulinfos bekommen. Und erst dann planen wir eben auch die Flüge und wann es dann wirklich losgeht. Das heißt, man muss sich im August dazu bereithalten. Man kann sich nicht darauf einstellen, dass man weiß, an dem und dem Tag ist man auf jeden Fall weg, sondern es kann eben auch sein, dass wir sehr viel später erst erfahren, wo es hingeht, wann es losgeht. Und dann wäre das eben, muss man da relativ spontan sein, sage ich.
Aber man ist meistens schon zum ersten Schultag dann dort?
Meistens ist man zum ersten Schultag da. Teilweise ist es aber so, dass die Schulen, die brauchen auch eine ganz bestimmte Berechtigung, um eben die Schüler mit dem J1-Visum aufzunehmen. Und teilweise wissen die erst nach den Sommerferien, wenn sie dann, weiß ich nicht, 2 Wochen vor Schulanfang wieder aufmachen, wissen sie dann erst, wie viele Schüler sie aufnehmen können. Und dann werden nochmal neue Plätze frei. Das heißt, es kann auch daran liegen. Es kann sein, dass schon längst eine Familie feststeht, aber die Schule eben noch nicht feststeht oder dann noch kein Schulplatz gesichert werden konnte. Und dadurch passiert das eben, dass es manchmal sehr spontan ist und teilweise sich das dann nicht so schnell planen lässt, dass man da eben ein paar Tage nach dem ersten Schultag erst ankommt.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Schule sind,
ja.
Was ist denn, um halt immer so ein bisschen die Besonderheiten hervorzuheben vor die Zuhörer, was ist denn das Besondere an der amerikanischen Schule oder am Schulsystem allgemein in Amerika?
Ja, also ich weiß nicht, ich denke mal, unsere Zuhörer sind wahrscheinlich auch ein bisschen jünger. Vielleicht planen die auch ins Ausland zu gehen. Das heißt, ich denke mal, man kennt aus verschiedenen Netflix-Serien oder irgendwelchen Filmen schon so ein bisschen dieses amerikanische Highschool-Feeling. Ne? Also zum Beispiel Sport wird ganz, ganz groß geschrieben, ist total beliebt in amerikanischen Highschools. Es gibt immer ein riesengroßes Angebot. Die Austauschschüler können leider nicht immer das ganze Angebot wahrnehmen. Generell ist es so, dass man für dieses Sportangebot meistens in Tryouts muss. Das heißt, man muss erst mal vor dem Coach vorspielen und der entscheidet dann, ob man ins Team kommt oder nicht. Es gibt so Sachen, die typisch amerikanisch sind, die viele unbedingt in den USA ausprobieren wollen. So die Mädels meistens Cheerleading, die Jungs meistens Football oder Basketball. Das wird natürlich in den USA auf einem sehr hohen Niveau betrieben. Ne? Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass man da ins Team kommt. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn man eher an einer kleineren, ländlicheren Schule ist, wo nicht so viele, wo die Nachfrage vielleicht nicht so groß ist, ne? Dann würde man da ins Team kommen. Aber Sport ist auf jeden Fall ein riesengroßes Thema an den Highschools. Ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um Freunde zu finden und ja, da an den ersten Tagen auch ein bisschen Anschluss zu haben. Das ist sehr besonders. Und dann hat man eine viel größere Kursvielfalt, als man das aus Deutschland kennt. Ne? Also man hat nicht diese bestimmten, 14 Fächer oder so. Und ab der 9. Klasse kann man sich dann vielleicht noch so ein Wahlpflichtfach dazu wählen. Sondern es ist ein Kurssystem und man würde sich aus ganz vielen verschiedenen Kursen da seinen Stundenplan zusammenstellen. Mit der Einschränkung, dass man Mathe, US History und Englisch belegen muss.
Also man hat quasi nur 3 Pflichtfächer und den Rest kann man sich dann selber...
Ja, 3. Es ist immer unterschiedlich, wie viele Kurse man dann am Ende wirklich hat. Das kommt dann auf die Highschool an. Durchschnittlich sind es 6 Kurse, das heißt 3 kann man auswählen. Und da sind eben auch Sachen dabei wie Ernährung oder Fotografie oder so eine Sachen, die man halt auch als richtiges Schulfach dann wählen kann.
Und der Sport selber, du meinst ja gerade, spielt eine extrem große Rolle.
Yeah.
Ist der dann direkt Teil der Schule oder des in die Schule gehen selbst oder ist es dann quasi so eine Art Nachmittagsbeschäftigung, die noch von der Schule aus organisiert wird?
Das ist meistens eine Nachmittagsbeschäftigung. Teilweise findet das Training auch abends statt. Ich habe aber auch gerade eine Schülerin in den USA, die jetzt zum Schwimmtraining geht und das 3-mal die Woche morgens vor der Schule macht. Also da gibt es, das ist auch immer unterschiedlich von Schule zu Schule, Sportart zu Sportart. Aber in der Regel findet das nach der Schule statt.
Okay, aber das zählt dann nicht mehr selbst zum Unterricht, oder?
Nein, das zählt nicht zum Unterricht. Also das zählt jetzt nicht zu diesen 6 Kursen.
Und generell nochmal um das Feeling so ein bisschen mehr von der Wichtigkeit des Sportes vielleicht rüberbringen zu können, gibt es nicht auch so richtig viele Spiele, die dann von allen mega gefeiert werden? Und
auf jeden Fall. Das ist auch sind auch oft so Community-Events. Ne? Da geht man dann auch oft mit seinen Gasteltern, mit der ganzen Familie hin. Also es sind nicht nur die Schüler, die dann zu diesen Spielen kommen, sondern meistens ganz, ganz viele Familien, die auch so in der Umgebung wohnen. Ne? Das heißt, da ist wirklich, hat man eigentlich immer irgendwas am Wochenende, irgendein Event, wo man hingehen kann.
Sehr cool. Also es ist quasi wie diese amerikanischen Serien dann über solche Highschools, whatever. Das stimmt quasi.
Genau, das wird tatsächlich nicht übertrieben dargestellt. Also teilweise schon, von der Größe der Schule vielleicht her. Aber also wie gesagt, wir können das halt im Klassikprogramm. Es ist schon so, dass an jeder Highschool das Sportprogramm sehr groß geschrieben wird und auch das mit der Kursvielfalt, was ich gerade gesagt hatte. Nur es kann natürlich auch sein, dass es eine sehr kleine Highschool ist. Also ich hatte schon mal eine Schülerin, die ist dann an eine Highschool mit nur 90 Schülern gekommen, ne? Da kann dann natürlich das Sportangebot nicht so riesengroß sein. Trotzdem gab es da ein Football-Team und die waren da alle richtig hinterher. Das lässt sich natürlich vorher nicht ganz so sagen, aber so vom Feeling her ist es genau auf jeden Fall.
Dann gehen wir mal weiter von der Schule selbst, sage ich mal, vom Schulleben zum, ich nenne es mal, Privatleben. Wie ausgeprägt ist das? Wie viele Freiheiten hat man? Vielleicht kannst du dazu ein paar spezifische Informationen geben.
Ja, da musste ich kurz lachen, weil du Freiheiten gesagt hast. Tendenziell sind in den USA die Gastfamilien sehr viel strenger, als man das von hier aus Deutschland kennt. Ne?
Da wollte ich drauf hinaus. Ja. Wir haben davor schon über Großbritannien und so gesprochen. Da war immer Amerika so der Vergleichspol, ja, quasi. Deshalb wollte ich gerade...
Ach, alles gut. Nee, also das ist tatsächlich so. Da haben viele Schüler am Anfang und Schülerinnen Probleme, sich da an die Regeln so anzupassen, sage ich mal. Also auf der einen Seite wird man behandelt wie ein kleines Kind. Ne? Die meisten sind ja so 16, 15, 16, 17. Ne? Also die 18 Jahre sind dann auch gar nicht mehr so weit entfernt. Und man hat hier in der Regel schon sehr viel mehr Freiheiten. Ne? Das heißt, man hat oft eine Curfew, das heißt, man muss um 18 Uhr unter der Woche zu Hause sein und am Wochenende vielleicht um 9. Es gibt auch sowas wie eine Handy-Curfew, das heißt, man legt abends um, weiß ich nicht, 10 oder um 9 sein Handy in den Flur und kann es dann erst am nächsten Morgen wieder abholen. Man darf sich nicht mit Leuten treffen, die Gasteltern noch nie gesehen haben. Man darf keine Liebesbeziehungen führen. Also da sind doch sehr viele strenge Regeln, ne? Ich sag aber immer, man soll auch im Hinterkopf behalten. Ich meine, das sind Familien, die sich jetzt freiwillig dazu entscheiden, die Verantwortung für irgendein jugendliches Mädchen oder einen jugendlichen Jungen aufzunehmen, den sie nicht kennen, für ein ganzes Jahr. Das ist natürlich auch eine Herausforderung und da will man natürlich auch nicht die falsche Entscheidung irgendwie treffen oder sagen, hey, mach einfach, was du willst und am Ende rufen die dann vielleicht hier die Eltern aus Deutschland an und sind total sauer, weil die das eigentlich noch gar nicht durften oder weil irgendwas passiert ist. Das heißt, das sollte man schon immer im Hinterkopf behalten, dass die natürlich auch erstmal sehr strenge Regeln machen, um da ein Vertrauen aufzubauen. Oft ist es so, wenn man dann nach einer Zeit eben dieses Vertrauen aufgebaut hat, kann man eventuell auch ein paar Regeln lockern. Und am wichtigsten ist, denke ich, sowieso immer, egal ob man jetzt eine strenge oder nicht so strenge Gastfamilie hat, die Kommunikation. Einfach immer sagen, wo man ist, was man macht und wenn man sich nicht sicher ist, was man darf, einfach nachfragen. Ja.
Das hatten wir davor in den Gesprächen, oder ich davor in den Gesprächen schon relativ oft mitbekommen, dass gesagt worden ist, Kommunikation fast das Wichtigste, wenn es um Ausland geht oder wenn es um sein Auslandsjahr geht. Kannst du da auch zustimmen?
Auf jeden Fall. In den USA ist es eine besonders große Herausforderung. Natürlich kann man auch das wieder nicht für alle Familien pauschal sagen, aber es ist schon so, dass die Kommunikation sehr indirekt funktioniert. Und wenn man dann eben hier aus Deutschland mit einer sehr direkten Art in die USA kommt und weiß ich nicht, da klar sagt, was man denkt und wie man was gerne handhaben würde, kommt das oft sehr harsch rüber. Ne? Also die US-Amerikaner umschreiben ja gerne sehr viel und sagen viel durch die Blume und ach, es wäre ja schön, wenn mal jemand den Geschirrspüler ausräumen könnte oder wenn mal jemand hier den Müll runterbringen könnte und eigentlich ist das dann eine direkte Aufforderung an dich, dass du das jetzt machen sollst. Das kommt dann natürlich nicht so an. Und dann entsteht dann ein ganz großes Missverständnis. Ne? Aber darum ist es ganz wichtig, sich auch intensiv damit zu beschäftigen, wie die Amerikaner oder wie die englische Sprache in den USA funktioniert. Ne? Also wie man was sagen kann, damit es am Ende dann eben auch richtig ankommt.
Da kommen wir direkt zur nächsten Frage von mir. Wie sieht denn das aus mit den Manieren in den USA?
Ja, Auch das ist ein Thema, was ich ganz oft gefragt werde. Es ist so, dass in den USA wirklich sehr fettig und sehr viel gegessen wird. Mhm. Also es wird nicht sehr oft frisch gekocht, sage ich mal. Das heißt, man muss seine Ernährung auch schon natürlich an die Gastfamilie anpassen. Wenn jemand jetzt Vegetarier oder Veganer ist, dann wird es für den wahrscheinlich sehr schwer. Wir können nämlich, einfach weil es sowieso schon so schwer ist, die Gastfamilien zu finden, keine vegetarische oder vegane Gastfamilie garantieren, ne? Das heißt, man müsste dann in eine Familie, die sich ganz normal ernährt, da müsste man dann eben drumherum essen, sage ich mal. Und generell ist es so, dass oft unterwegs dann mal ein Burger geholt wird oder es wird vielleicht auch mal was fertig gekocht und dann steht das da, jeder macht sich das in der Mikrowelle warm und dann isst man das vor dem Fernseher, der auch den ganzen Tag läuft. Aber also das kann man natürlich auch wieder nicht pauschal für alle Gastfamilien sagen. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass die Ernährung nicht gesund ist und eher fettig und zuckerhaltig.
Also stellt doch nicht so einen großen Stellenwert dar, sage ich mal, dass man sich abends zusammen hinsetzt am Tisch und den Tagrevue passieren lässt, sondern sich
halt ja, einfach die genau. Also es gibt so eine und solche Familien, ne? Aber in vielen Familien ist es schon so, dass man jetzt nicht jeden Abend zusammen isst. Also dann vielleicht am Wochenende, ne? Aber unter der Woche eher selten.
Also vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer das perfekte Traumleben nur noch Fastfood vom Fernseher.
Ich glaube, nach einiger Zeit ja, schon auf die Nerven gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber in dem Moment, wo man merkt, hey, das Essen hier, das kann ich echt nicht mehr sehen, es ist jeden Tag irgendwie nur das Gleiche, dann geht man halt auch nicht zur Gastfamilie hin und sagt, hey, das Essen schmeckt mir nicht, sondern dann würde man vielleicht eher hingehen und sagen, hey, ich könnte ja auch mal was kochen. Und das ist eben auch genau das mit der Kommunikation, was ich vorhin schon gesagt hatte. Darum geht es halt, dass man dann von sich aus kommt und was anbietet und sich nicht darüber dann einfach nur beschwert, ohne eine Lösung parat zu haben.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sieht denn das aus mit Religion? Amerika ist ja teilweise so besonders, wenn man jetzt irgendwo ländlicher ist, nehme ich an, dass die Religion ein relativ wichtiger Punkt im Leben ist, besonders der Gastfamilien?
Auf jeden Fall. Besonders in den ländlicheren Gegenden ist schon Religion wird extrem groß geschrieben. Das heißt, man geht oft jeden Sonntag in die Kirche mit der Gastfamilie. Man sollte da auch auf jeden Fall mitgehen, unabhängig davon, ob man jetzt selbst religiös ist oder nicht. Ne, es ist oft auch ein Community-Event, wo man dann die Nachbarn trifft. Es sind auch sehr viele junge Schüler in der Kirche. Und es haben mir viele schon erzählt, dass sie wirklich oft mit ihren Eltern in die Kirche gegangen sind und da eben auch Freunde kennengelernt haben, die dann zusammen irgendwie verreist waren oder da irgendwie Aktivitäten gemacht haben. Ne? Das heißt, die Kirche ist wirklich eine sehr, sehr große Chance und diese Chance sollte man auf jeden Fall mitnehmen, sage ich mal, wenn man in den USA ist. Es wird natürlich nicht von einem erwartet, dass man, wenn die Gastfamilie jetzt fünfmal die Woche in die Kirche geht, dass man immer dabei ist. Aber man sollte schon auf jeden Fall da der Gastfamilie ein bisschen entgegenkommen und auch, eben einfach mitgehen, zumindest am Anfang.
Meinst du, dass die Gemeinde an sich auch eine große Rolle spielt oder nur die Kirche selber? Also, dass man in einer Gemeinde wirklich dann zusammenwächst, alle Leute mit Namen kennt und mit den...
Doch, auch das spielt eine sehr große Rolle. Allerdings hat das natürlich auch Vor- und Nachteile, über die man sich auch bewusst sein sollte. Man kann sehr wenig geheim halten. Ne? Es wird eigentlich alles die ganze Zeit rum erzählt und jeder weiß alles über jeden ungefähr. Das heißt, man muss gucken, dass man, wenn man da irgendwie doch Geheimnisse hat oder ich hatte mal einen Schüler, der hatte dann eine Freundin heimlich, ohne das seiner Gastfamilie zu sagen und 3 Tage später wusste das der ganze Ort. Ne? Also das bringt nichts und darum ist eben auch diese offene Kommunikation sehr wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch eine super Möglichkeit, um da Anschluss zu finden. Und auch das ist wieder der Unterschied so zwischen diesen ländlichen und städtischen Regionen. Also wenn man jetzt in einer großen Metropole wie San Francisco oder LA ist, fällt es einem da natürlich sehr schwer, neue Leute kennenzulernen. Und oft sind auch alle Leute an der Schule und auch eben in der Community schon daran gewohnt, dass da Austauschschüler sind. Ne? Wenn man jetzt in einem eher ländlichen Raum ist, dann fällt es einem schon leichter, da Leute kennenzulernen, weil die dann auch oft auf einen zukommen und sagen, hey, du kommst aus Deutschland, was machst du denn hier? Und es fällt einem viel leichter, dann Leute kennenzulernen. Das ist was Besonderes quasi. Genau.
Du meinst gerade, dass es einen Unterschied gibt zwischen Großstadt und eher ländlicher Region. Ich glaube, das ist besonders wichtig, auch wenn es um Mobilität geht.
Auf jeden Fall.
Wenn man jetzt von Punkt A nach B kommen will, ist es wahrscheinlich so, dass wenn man auf dem Land lebt, man immer mit dem Auto überall hinfahren muss.
Ja.
Und Großstädte gibt es vielleicht auch da irgendwie Public Transportation, irgendwie
genau.
In die Richtung. Aber
genau.
Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen zum Thema von A nach B kommen.
Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema, worüber ich auch immer vorher informiere, weil die Mobilität auch eine große Herausforderung ist. Man fährt eigentlich jede Strecke ab 100 Metern mit dem Auto in den USA und das macht man tatsächlich auch in der Stadt. Also die öffentlichen Verkehrsmittel gelten, wenn es sie überhaupt gibt, oft als, also die Busse, die gelten dann oft als Verkehrsmittel, die eigentlich nur von den Armen benutzt werden. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass niemand diese Busse nutzt. Also vielleicht im Schulbus fährt man dann mal, aber an sich wird man immer von seinen Gasteltern gefahren oder von Freunden. Man kann ja schon viel früher fahren in den USA. Ne, oder von Gastgeschwistern, von seinem Betreuer. Aber man muss sich immer eine Mitfahrgelegenheit organisieren. Man darf leider selbst den Führerschein nicht machen und auch nicht Auto fahren. Nur wenn man jetzt aber in der Stadt ist, heißt das nicht gleich, dass man da öffentliche Verkehrsmittel hat. Natürlich ist tendenziell alles ein bisschen leichter zu erreichen, auch von den Distanzen her. Aber in L.A. zum Beispiel gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Da fährt man auch mit dem Auto.
Oder jetzt gibt es ja diese coolen Elektroroller überall.
Ja, genau. Dann
auch durch die Stadt cruisen oder sich. Gibt es da Fahrräder? Wird in Amerika Fahrrad gefahren?
Kaum, also sehr wenig. Auch das haben schon einige Schüler gemacht. Die haben mir dann gesagt, ja, sie haben sich da jetzt ein Fahrrad gekauft und können dann eben damit von A nach B fahren. Aber man fährt dann eben auch, es gibt keine Fahrradwege in der Regel. Ne?
Das, ja, musst du dann auf der Straße fahren.
Ja, Fuß genau.
Ich habe mit einer auch im Rahmen des Podcasts drüber uns unterhalten, über Fahrradfahren beziehungsweise halt auch Mobilität an sich selbst. Und was sie dann meinte, war, fand ich ganz witzig, dass sie meinte, ja, die einzigen Leute, die Fahrrad fahren, sind kleine Kinder zum Spielen,
ja.
Haben sich irgendwas gebastelt oder ein schönes Fahrrad bekommen, fahren dann in der Einfahrt hoch und runter. Aber eigentlich fährt kein Schwein Fahrrad.
Ja, das stimmt schon. Also ich habe auch einen Schüler, der ist jetzt in Nordkalifornien und die Familie liebt Mountainbiking. In so einem Rahmen wird dann Fahrradfahren schon gemacht, halt Mountainbiking als Sport richtig, ne? Aber um von A nach B zu kommen, wird immer das Auto genommen.
Also ganz anders als in Deutschland?
Ja.
Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ist das, die Politik ist ja wahrscheinlich ein wichtiger Punkt in Amerika, besonders weil man sich ja irgendwie damit eingliedern muss und wie wird denn das wahrgenommen? Und vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
Also wenn ich die Eltern und Schüler vor dem Auslandsjahr berate, dann habe ich immer einen Punkt, den ich so ein bisschen zusammenfasse. Das ist Politik und Waffen tatsächlich. Ich denke mal, Donald Trump ist vielen Menschen bekannt. Und es sind natürlich hier in Europa nicht alle begeistert von seiner Politik. Und in den USA ist es allerdings so, dass gerade in den ländlichen Räumen, wo dann oft die USA-Klassikschüler eben auch sind, gibt es schon sehr viele Familien, die eben vielleicht auch Trump-Wähler sind oder waren. Ne? Und es ist keine gute Idee, wenn man da jetzt missionarisch unterwegs ist und sagt, hey, meint ihr nicht, das war irgendwie eine blöde Idee, den zu wählen oder da eben seine eigene politische Meinung so reinbringt. Das wirkt dann oft sehr europäisch arrogant, sage ich mal. Und man sollte tatsächlich seine politische Meinung da ein bisschen für sich behalten. Wenn einen die Familie darauf anspricht, dann soll man gerne auch ein Gespräch darüber führen. Aber man sollte halt nicht sagen, hey, seid ihr blöd, was ist denn hier los?
Ne? Also das versuchen, ist klar, höflich zu kommunizieren
und genau, einen Weg zu finden. Genau. Und genau das Gleiche gilt auch für Waffengesetze. Das ist eben auch so ein Thema, was hier in Europa, gerade in Deutschland, natürlich sehr anders geregelt ist. Und wo man auf jeden Fall auch sehr sensibel mit umgehen sollte. Also man sollte jetzt nicht durch die Schule laufen. Das hat auch mal eine Schülerin gemacht. Die war dann in ihrer Highschool und hat in den ersten Tagen erstmal allen gesagt, wie blöd denn Amerika ist mit ihren Waffengesetzen, weil man sieht ja, was passiert an den Schulen und wie es denn sein kann, dass das nicht geändert wird. Ich finde es gut, wenn man sich so eine Meinung bildet, auch wenn man vor Ort ist, dass man da eben sich überlegt, wie bewerte ich das jetzt? Aber man sollte das auf jeden Fall nicht allen Menschen sofort unter die Nase schmieren, sage ich mal. Sondern man sollte unter die Nase schmieren, das sagt man nicht, oder? Aufs Brot schmieren oder unter die Nase reiben. Also man sollte das nicht allen Menschen sofort unter die Nase reiben, weil dieses Mädchen stand dann nach der ersten Woche komplett ohne Freunde da und niemand wollte was mit ihr zu tun haben. Also das heißt, das sind einfach so ein paar Themen, da sollte man wissen, dass man jetzt nicht sofort seine Meinung da groß kundgeben sollte. Ne?
Also möglichst distanziert, höflich.
Genau, zum Thema Politik. Genau, und auch Waffen, ja.
Alles klar, gibt es sonst noch irgendwelche richtig krassen Besonderheiten zum Thema USA? Irgendwas, was du noch unbedingt loswerden willst? Irgendwas, was du den Zuhörern noch gerne mit auf den Weg geben willst? Oder vielleicht irgendwas, was du sagst, ey,
ja,
entscheidet euch für USA. Ich übergebe jetzt einfach noch
eines von euch. Also ich finde immer, dass das USA Classic Programm ist wirklich ein sehr spezielles Programm, bei dem man extrem offen sein muss, einfach weil man nicht weiß, was einen erwartet. Und darum ist es eben auch ganz wichtig, finde ich, die Schüler vorher kennenzulernen, um eben auch zu schauen, wie sind die Vorstellungen, wie sind die Erwartungen, weil wir möchten natürlich auch niemanden dann ins Ausland schicken. Viele entscheiden sich ja einfach nur aufgrund des relativ günstigen Preises im Gegensatz zu den anderen USA-Programmen für das USA-Classic-Programm, haben aber eigentlich den Wunsch, nach Kalifornien an die Küste zu kommen und jeden Tag am Strand zu sein. Ne, das ist eben dann nicht das richtige Programm. Also man muss schon Lust auf die USA haben, egal wo in den USA. Und dann ist das ein super tolles Programm und eignet sich eben auch sehr, sehr gut. Und es hat viele Besonderheiten. Also allein, dass man erst so kurzfristig erfährt, wo es hingeht und wann es losgeht, an welche Schule man kommt. Dass die Familien eben auch keine finanzielle Unterstützung bekommen und so eine Sachen. Also es ist schon sehr speziell, aber im Großen und Ganzen würde ich das Programm auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der nicht zu genaue Vorstellungen und Wünsche für sein Highschool-Jahr hat.
Und das für die Leute, die offen sind, die Bock haben, was, ich sag mal, Neues zu erleben, ein bisschen ins Kühle nass geworfen zu werden, für die ist es perfekt.
Auf jeden Fall, das auf jeden Fall, genau. Und im Endeffekt sollte wirklich der Kulturaustausch und der Spracherwerb im Vordergrund stehen. Ne? Also wenn jetzt jemand wirklich unbedingt Tennis spielen will, das ganze Jahr über, und das eigentlich das Wichtigste am Auslandsjahr ist, dann ist das kein gutes Programm für denjenigen. Ne? Also man sollte wirklich Bock auf die USA haben, man sollte Lust auf die Kultur haben. Das ist das Wichtigste, das wird man auch in jedem Fall bekommen.
Ich finde, das waren erstmal schöne abschließende Worte für diese Podcast-Folge. Ich würde sagen, du meintest ja gerade, es gibt so verschiedene Auswahlkriterien. Wenn man jetzt sagt, ja, Tennis unbedingt, dann geht das Programm nicht. Wenn man sagt, ja, das will ich gar nicht, dann geht vielleicht ein anderes Programm gar nicht. Ja. Aus dem Grund ist es gut, sich da vielleicht beraten zu lassen. Aus dem Grund einfach eine Mail schreiben oder anrufen, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, die direkt sehr persönlich ins Detail gehen. Da können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.